Aber prinzipiell ist davon auszugehen, dass fast jedes Medikament, was wir nehmen, mit irgendwelchen Nährstoffen interagiert. Also Statine zum Beispiel, die ja den Cholesterin oder die Cholesterinsynthese im Körper einschränken und der Cholesterinspiegel sinkt dann, blockieren aber auch so ein Enzym, wodurch dann ein ganz wichtiger Kofaktor, nämlich Coenzym Q10, nicht mehr richtig gebildet wird. Und lustigerweise ist halt Q10 einfach ganz wichtig für die Herzfunktion. Also wir wollen Menschen vor Herzinfarkten zum Beispiel schützen, indem wir ihre Cholesterinsynthese blockieren oder herunterfahren. Aber häufig passiert dann etwas das Gegenteil. Und jeder Arzt, der Statine verschreibt, sollte das eigentlich wissen und direkt Q10 damit dazugeben. Vor kurzem eine Studie zu Vitamin B1 gesehen, wo man festgestellt hat, man kann den Leuten quasi noch so viel B1 als Nahrungsergänzung nehmen, das kommt einfach nicht an, bis man ihnen ein Antibiotikum gibt. Bis man Antibiotika gibt, sodass diese ganzen Bakterien dünnarm absterben, dann steigt der B1-Wert. Also auch hier brauchst du ein bisschen rauszoomen, ein bisschen systemisch vielleicht auch betrachten.
Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Schnell, einfach, gesund Podcast-Episode. Heute wieder mit Joshua und mir, dem Martin K. Wir sind jetzt gerade schon gut in den Tag gestartet. Ich habe hier meine Tasse Grüntee. Joshua hat sich gerade ein schönes, frisch gezapftes, gefiltertes Glas Wasser reingeschüttet mit Beyond Matter Steinen. Das Wasser noch energetisiert und deswegen haben wir jetzt gute Energie, um reinzustarten. Und in dieser Podcast-Woche gibt es noch eine besondere Neuigkeit. Nämlich hat der liebe, ich spring mal damit komplett rein, weil das, glaube ich, für unsere Zuschauer spannend ist. Der liebe Joshua hat ein Buch veröffentlicht. Das ja, Buch heißt Bauchfrieden und ist jetzt bei Amazon erhältlich. Ja, erstmal ganz großen Glückwunsch, Joshua. Schön
dass du das gemacht
hast. Ja, cool. Und es passt zum Thema. Und deswegen ist es ganz gut. Wir sprechen heute über Nährstoffe und warum sie manchmal nicht so gut funktionieren. Vielleicht kennst du das als Zuhörer, Zuhörerin, du nimmst selber Nährstoffe und hast manchmal nicht so die erhoffte Wirkung, die dir versprochen wurde. Oder du empfiehlst Nährstoffe, du arbeitest nährstofftherapeutisch und siehst, dass es bei deinen Klienten nicht so funktioniert, wie du es wolltest. Und da gibt es verschiedene Schlüsselstellen. Einerseits klar, was kommt rein, wie wird es im Körper verwertet? Und was passiert dann noch in dem, sag mal, unsichtbaren Raum, wenn es in unserem Körper ist? Und da spielt natürlich auch das Thema Darm eine große Rolle, wo Joshua da noch ein Stück weit einklinken wird. Und deswegen fand ich es ganz passend auch mit dem Buch. Weil ich glaube, allein mit Joshuas Buch sind viele dieser Gründe, die wir heute ansprechen, schon abgedeckt. Aber da können wir zu gegebener Stelle nochmal was zu dem Buch sagen, was es so besonders macht, was da drin steckt. Ja, und ich würde dann was sagen, ich springe mal direkt rein. Ich sag mal, Joshua, hast du schon mal so erlebt, dass du Nährstoffe irgendwie genommen hast, eine ganz andere Erwartung hattest und irgendwie nichts passiert ist, was ganz anderes passiert ist? So, was ist da so? Jetzt erstmal ganz grob vorneweg, ja. Vielleicht einleiten noch so deine Wahrnehmung einfach.
Also was ich bei mir selber festgestellt habe und bei auch vielen Menschen, die ich irgendwie beraten oder betreut habe, wenn man gewisse Gesundheitsprobleme hat, dann neigt man häufig dazu, sich irgendwie eine Substanz oder auch eine Technik, eine Behandlung zu suchen, wo man all seine Erwartungen reinsteckt. Wo man denkt, wenn ich das jetzt nehme, ich habe davon so viel gehört und Person XY sagt, das ist so und so gut. Wenn ich das jetzt umsetze, wenn ich das jetzt nehme, dann geht's mir wieder gut. Mhm. Und Nährstoffe sind wirklich super potent. Aber ich glaube, es ist ein grundlegender Fehler, einfach seine ganze Hoffnung und sein Vertrauen in eine Sache zu stecken. Da wird man meistens enttäuscht. Und das habe ich einfach häufig so auch für mich bestätigen können, ja.
Ja. Das ist schön, dass du gleich das Wichtigste ansprichst. Und ich wollte jetzt über Bioverfügbarkeit sprechen und das, was wir in unseren Mund erstmal reinstopfen an Nährstoffen. Aber klar, eine Stufe vorher ist ja eben genau das Mindset. Was ist meine Erwartungshaltung? Was wurde mir versprochen? Wie viel lege ich jetzt Wert, dass die eine Sache wieder alles verändert? Ne? Und das ist, glaube ich, so das Entscheidendste. Und, für mich persönlich habe ich das jetzt so bei dem Lithium-Hype erlebt. Ich finde Lithium super wichtig. Es hat eine ganz große Berechtigung, Daseinsberechtigung. Es sollte unbedingt als essentiell deklariert werden. Aber es hatte auch so einen Rampenlichteffekt. Ne? Also die Rampensau Lithium, die jetzt auf die Bühne kam und von Dr. Michael Nils präsentiert wurde, von uns natürlich auch noch mit Videos. Aber es hat ganz schnell den Effekt, dass das jetzt so die Schlüsselstelle für alles ist. Und es kommt auf einmal überall. Jemand hat Depressionen, jemand hat Stimmungsschwankungen, jemand hat dies und das. Und gefühlt ist jetzt immer so, Lithium oder Vitium die Antwort. Und das ist einfach gefährlich. Und da können wir immer dann einfach genau hinschauen, was gibt's denn da im Prinzip noch? Und ich würde jetzt einmal mal so direkt mit den ersten, ja, ganz einfachen Dingen reinspringen und auch relativ kurz benennen, weil wir sie immer mal wieder thematisiert hatten. Ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, wenn wir Nährstoffe verwenden, dass die Qualität stimmt, dass die Bioverfügbarkeit stimmt und dass ich ein Gefühl dafür habe, was ich brauche. Das heißt, die erstmal zu prüfen, was brauche ich denn, ist vielleicht aus nährstofftherapeutischer Sicht, wenn du eine Krankheit behandeln willst oder Symptomatik lindern willst, ist eine nährstofftherapeutische Anwendung. Das heißt, du misst einmal im Blut nach. Das Wichtigste. Weil ich finde immer ganz gut am Minimumprinzip erklärt, dass unser Körper, kannst du dir vorstellen, wie so ein Fass, und dieses Fass hat ja diese, ich glaube, das nennt man Dauben im Fachbegriff oder Latten einfach. Mhm. Und du kannst dir einfach vorstellen, dass einige dieser Dauben, dieser Latten eingebrochen sind, und dann ist der Füllstand des Fasses mit Wasser nicht mehr so hoch. Wenn du dieses Fass quasi als deine Gesundheit siehst, ne, und all das, was das Wasser da drin ist, ist quasi deine Gesundheit, deine Gesamtnährstoffe. Und du hast eben Dauben, die sind eingebrochen, da sinkt natürlich der Füllstand. Und diese, ich weiß nicht, ob das richtig ist, ich sage immer Latten, diese Latten sind quasi dann die Nährstoffe. Und du hast eine Latte, die ist sehr tief eingebrochen, das wäre zum Beispiel, du hast einen starken Eisenmangel oder ein sehr, sehr niedriges Ferritin. Und du hättest vielleicht alle anderen Sachen aufgefüllt, also Omega-3, Vitamin D, Lithium. Du hast alles voll aufgefüllt, aber du hast eben diese eingebrochene Latte, und das ist Ferritin. Und das bestimmt den Gesamtzustand quasi deiner Gesundheit, deiner Versorgung. Das nennen wir das Minimumprinzip. Das kommt auch aus der Landwirtschaft, wo man quasi auch mit Düngemitteln gearbeitet hat. Und worauf ich hinaus will, über Bluttests, über Nährstoffanalysen kannst du genau herausfinden, wie ist denn das in deinem Körper verteilt und wo ist quasi das größte Leck, welches du füllen kannst.
Ne? Wo ist der Flaschenhals? Weil du kannst noch so viel hochwertiges Wasser in dein Fass schütten oder den tollsten Wein, der übermäßig gereift ist, und bringt dir halt nichts, wenn einfach ein Loch in deinem Fass ist. Es wird einfach alles immer rauslaufen. Und du musst erst mal rausfinden, was das ist, genau.
Ja, und das ist ein schönes, einfaches Bild, finde ich, weil es uns auch zu einer ganzheitlicheren Sicht ansieht, weil so ein Fass hat verschiedene oder viele Latten. Wenn du so ein klassisches Weinfass vor Augen hast, ist vielleicht besser. Nicht ganz einfach, das jetzt ohne Grafik zu erklären im Podcast, aber ich denke, es kommt an bei den Zuhörern, was wir meinen, das Minimumprinzip. Und dann geht es natürlich darum, das aufzufüllen, und die Ernährung ist natürlich die wichtigste Basis, dass wir eine große, breite, nährstoffdichte Ernährung haben. Aber auch wenn du Nährstoffe verwendest, dass eben die Nährstoffverbindungen, das heißt ein Nährstoff wie Magnesium ist ja zum Beispiel immer noch mal gebunden an eine Aminosäure, wie zum Beispiel Magnesium, Bisglycinat und Co. Und da kannst du natürlich immer viel noch vorwegnehmen an erwarteter Wirksamkeit. Ne? Also das klassische Beispiel ist immer Magnesium. Es gibt ein Magnesiumoxid, das funktioniert auch. Das erzielt auch eine Wirkung im Blut, es ist auch messbar. Aber es hat eben nicht so, also Vorteile sehen wir auch bei anderen Magnesiumverbindungen, wie eben in Magnesium, Orotaten, Magnesium, Bisglycinat und verschiedene andere Magnesiumverbindungen, die oft mal einen anderen Wirkungseffekt haben, eine längere Halbwertszeit im Körper und eher auffüllen. Wir kennen das aber auch von den B-Vitaminen, ne? Zum Beispiel, dass wir ein Methylcobalamin, ist besser als ein Cyanocobalamin in der Aufnahme, sind so die Klassiker in der Bioverfügbarkeit.
Also dir geht es jetzt erstmal prinzipiell darum, zu erklären, dass dieser Unterschied zwischen Aufnahme und tatsächlicher Verwertung. Also wir können zum Beispiel 400 Milligramm Magnesiumoxid nehmen, hat aber von der Aufnahme oder von der Verwertung her die gleiche Wirkung wie vielleicht 100 Milligramm Magnesiumglycinat. Mhm. Also um es mal ein bisschen konkreter zu machen. Und es gibt halt wirklich für jeden Nährstoff oder für fast jeden Nährstoff, gerade für die ganzen Mineralien wie Magnesium, Zink, Selen, Lithium, gibt es ganz viele verschiedene Formeln. Ja? Also diese Mineralien werden halt meistens an andere Substanzen gebunden, dann ergibt sich so ein Salz, und die Bioverfügbarkeit, wie wir das nennen, unterscheidet sich massiv. Das ist einfach nochmal so als Hintergrund Information für Menschen, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben. Und so ergeben sich dann eben auch diese Riesenunterschiede, zum Beispiel bei einem klassischen DM-Magnesium, so diese Magnesiumbrause gibt es ja, Magnesiumcarbonat in dem Fall, und halt wirklich einer hochwertigen Nahrungsergänzung. Also Nährstoff ist nicht gleich Nährstoff.
Ja, und da ist es entweder gut, eine Breite zu bieten aus verschiedenen Verbindungen. Also beim Magnesium gibt es ja zum Beispiel verschiedene Magnesiumkomplexe. wo Magnesium an verschiedene Bindungspartner gebunden ist. Und du kannst auch einfach probieren, ne? Also bei Lithium ist es so, dass wir jetzt lange auch das oder das Lithiumchlorid auch empfehlen. Es gibt aber auch Vorteile und sehr klare Vorteile beim Lithium-Orotat. Und das ist auch immer ein Stück weit die Selbsterfahrung spannend. Also ich teste das einfach gerade jetzt nach fast einem Jahr, anderthalb Jahren Lithiumchlorid, jetzt mal auf Lithium-Orotat zu gehen und das einfach zu testen, wie das Ganze dann auch funktioniert. Das sind dann so Möglichkeiten, die wir haben.
Ja, wollen wir mal ganz konkret kurz durchgehen, jetzt bei den verschiedenen Nährstoffen, welche Formen die beste Bioverfügbarkeit haben? Also du hast vorhin auch schon mal B-Vitamine angesprochen, das finde ich ein wichtiges Thema.
Genau. Ja, da kannst du gerne mal reinsteigen, wenn du es jetzt auch greifbar hast.
Genau, so wir haben ja verschiedenste B-Vitamine und auch hier zeigen sich einfach viele verschiedene Formen. Klassischerweise finden wir in den meisten B-Komplexen die einfachsten, billigsten B-Vitamine. Also wenn eine Nahrungsergänzungsmittelfirma oder wenn jetzt eine Firma ein Nahrungsergänzungsmittel herstellen will, dann geht es zu einem Abfüller und der gibt ihm eine Vorlage, hey, passt es für dich? Und die sagen einfach ja, beschäftigen sich gar nicht richtig damit. Wer sich wirklich als Firma damit beschäftigt, stellt schnell fest, die meisten Vorformulierungen von B-Komplexen sind Müll und man muss schon ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Und das sind dann die sogenannten aktiven B-Vitamine, wie wir sie nennen. Das sind so die wichtigsten, ist eigentlich die Folsäure. Vitamin B9, wo wir jetzt auch klassisch einfach Folsäure nehmen könnten. Die funktioniert, aber wesentlich besser wäre es zum Beispiel Methylfolat zu nehmen. Also eine Methylgruppe direkt an Folsäure gebunden, sodass der Körper nicht mehr irgendwie Umwandlungsarbeit im Körper hat und die Aufnahme steigt um bestimmtes Dreifache. Also gerade für alle Leute, die irgendwie gerade schwanger sind oder auch einen Kinderwunsch haben, da ist ja Folsäure extrem wichtig für die Entwicklung eines Kindes. Hier einfach ein Auge drauf werfen. Welche Folsäurenform ist in meinem Schwangerschaftspräparat? Also ich habe jetzt erst eine Familie eine Schwangerschaft miterlebt und habe das mal so überprüft und ich war echt erstaunt tatsächlich, was es alles für blödsinnige Produkte gibt, die dann Eltern oder angehenden Eltern verkauft werden. B12, anderes Beispiel, auch hier könnten wir ganz normal Cobalamin nehmen, hat eine wesentlich schlechtere Aufnahme als Methylcobalamin oder Adenosincobalamin, das sind so die aktiven Formen. Was gibt's noch für Beispiele? Ja, man müsste jetzt jedes B-Vitamin durchgehen. Bei B1 zum Beispiel lieber Benfotiamin Thiamin, HCL nehmen und so weiter und so fort. Ich denke, das kann jeder googeln, aber ging jetzt einfach nur so ein paar Beispiele, dass es einfach auch da massive Unterschiede gibt und nicht jedes Vitamin ist gleichwertig.
Ja, und das macht ja auch am Markt, im Marketing natürlich dann den Preis niedrig, wenn du günstige Verbindungen nimmst. Also manche B-Vitamin-Verbindungen sind im Einkauf einfach fast um das Zehnfache teurer, wenn du jetzt eine einfache Verbindung nimmst gegenüber einer, die wirklich bioverfügbar ist. Und das macht natürlich dann die Unterschiede, die Qualitätsunterschiede und warum man jetzt in einem Drogeriemarkt das für 3 Euro verkaufen kann und es woanders vielleicht 20 Euro kostet. Aber am Endeffekt ist es für den Körper, für deine Biochemie ein riesengroßer Unterschied. Und das ist immer was, wo wir einfach ganz viel Arbeit auch leisten müssen, wenn wir dazu beraten, wenn du nährstofftherapeutisch berätst, wenn du Menschen was empfehlen willst, weil sie oft den Unterschied gar nicht sehen. Auf der Packung steht B-Vitamine drauf und dann erwarten Menschen häufig, dass da B-Vitamine drin sind, aber der Unterschied ist echt groß und oft leider dann nur auf der Zutatenliste zu sehen, im besten Falle. Auch nicht mal immer, aber meistens.
Und also gerade in der Beratung hatte ich schon mehrmals den Fall, wo Leute dann gesagt haben, warum empfiehlst du mir dieses Mittel? Das ist wesentlich teurer, aber von den Inhaltsmengen, also wenn man sich wirklich nur die Dosierung anschaut, ist es gleichwertig oder sogar schlechter als andere Produkte. Ja. Weil man halt diesen biochemischen Hintergrund vielleicht nicht versteht.
Ja. Ich glaube, wir können an der Stelle auch mal zu der Folge verweisen, die du mit dem Norman gemacht hast.
Ja, genau.
Die war einfach super spannend. Wenn ihr einfach mal schnell einfach gesund und Norman in den Podcast-Sucher da eingibt, dann findet ihr das schon. Das ist nämlich jemand, der Nährstoffe konzipiert und herstellt. Unser Partner von Science for Health. Da hat man ein paar gute Insights gegeben. Also echt richtig gute Folge. Ich glaube, das sollte ein Muss sein, die schnell einfach gesund Podcast gehört zu haben. Da war echt viel Mehrwert drin. Genau.
Guti. Dann würde ich sagen, haken wir mal das Thema Bioverfügbarkeit ab.
Genau, Bioverfügbarkeit, dass wir es wieder reinstopfen in den Mund an Nährstoffen, dann kommt es ja irgendwann an und dann passiert es eben unseren Verdauungsbereich. Und dann kommen natürlich viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Was kommt dir da zuerst, Joshua, was hier wichtig ist oder was hier ein großer Einflussfaktor dann auch ist?
Also wenn man jetzt Verdauungstrakt anschaut, macht es Sinn, immer von oben nach unten zu gucken, und jetzt nach dem Mund folgt natürlich der Magen. Magen ist schon mal ein ganz wichtiges Organ für die Aufnahme von Nährstoffen, also besonders aus der Nahrung, aufgrund der Magensäure. Ja, und das ist auch so ein Problem. Viele Menschen eigentlich zu wenig Magensäure, um Nährstoff richtig aufzunehmen. Magensäure brauchen wir zum einen, um Nahrung zu desinfizieren, damit keine Bakterien in den Körper kommen. Wir brauchen es aber auch für die Aufspaltung von Nährstoffen, zum Beispiel gerade Proteine durch das Pepsin, was im Magen aktiv ist, können Proteine aufgespalten werden, aber eben auch verschiedenste Nährstoffe. Also gerade diese ganzen Mineralien, sei das Calcium, Eisen, Zink, Magnesium, die sind in der Natur eigentlich immer an andere Substanzen gebunden, an Phytinsäure, an Oxalsäure, an andere Faktoren. Wir müssen die quasi erst, wenn wir sie gegessen haben, abspalten, um sie richtig aufzunehmen. Und dafür ist die Magensäure einfach super essentiell. Mhm. Also es ist ganz häufig so, dass Leute einfach auch über die Nahrung Nährstoffmängel haben, weil sie nicht genügend Magensäure haben. Und B12 ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. B12 muss auch im Magen erstmal aufgespalten werden und muss dann an den sogenannten Intrinsic Factor gebunden werden, den wir dann später brauchen, um B12 im Dünndarm richtig aufzunehmen. Auch etwas, was ganz häufig irgendwie nicht richtig funktioniert, weshalb es dann zu B12-Mängel kommt, und auch andere B-Vitamine sind hier betroffen. Genau. Das können wir so ein bisschen umgehen, wenn wir eben Nahrungsergänzung nehmen, weil da sind jetzt die Nährstoffe jetzt nicht unbedingt an irgendwas gebunden. Aber auch da ist Magensäure ganz, ganz wichtig. Da brauchen wir genauso diesen Intrinsic Factor zum Beispiel. Sonst nehmen wir halt über eine B12-Supplementierung zum Beispiel wesentlich weniger auf.
Das ist auch der Grund, warum Magensäurehämmer, also Protonpumpeninhibitoren, auch gefährlich sein können oder die Aufnahme von B-Vitamin, speziell B12, dann auch reduzieren können, ne, weil das da eben sehr stark dann beeinflusst wird. Ja, und viele bekommen auch Magensäurehämmer einfach verschrieben, obwohl es keinen Sinn macht. Ja.
Ja, absolut. Also, weil so die gängige Ansicht von vielen Ärzten und Gastroenterologen ist, dass wir zu viel Magensäure haben. Es gibt halt mega viele Menschen, die Sodbrennen haben oder aufstoßen. Und dann ist natürlich irgendwie naheliegend, oh, es ist einfach zu viel Magensäure, die nach oben geht. Das ist aber häufig genau das Gegenteil, weil diese Klappe zwischen Magen und Speiseröhre, ich glaube, jemand nennt sie die Ösophagealklappe oder so, die wird tatsächlich pH reguliert, also Säure reguliert. Und wenn zu wenig Säure im Magen ist, dann öffnet die sich und dann kann die Magensäure nach oben treten. Das ist so ein kleines Missverständnis, was viele Ärzte haben. Und dann puffern wir die ab und dann gehen die Symptome weg, weil wir einfach gar keine Magensäure mehr haben. Aber das zieht halt einfach eigentlich katastrophale Folgen mit sich. Ja. Da fehlt einfach häufig so ein systemisches Verständnis.
Ja, und katastrophal trifft es ganz gut mit der Erklärung, die du jetzt gegeben hast, was Magensäure auch macht mit unseren Nährstoffen in der Aufspaltung. Und es ist dann einfach das erste große Einfallstor dann auch für Nährstoffe und ob sie im Körper funktionieren oder nicht. Und dann ein weiterer großer Flaschenhals. Ja. Dann haben wir die Magenpassage durch, dann geht das Ganze durch den Darm. So, was sind dann so für Herausforderungen? Gerade im Hinblick jetzt auch auf deine Expertise im Bereich Darmgesundheit, was siehst du da so an Einflussfaktoren?
Also wenn wir jetzt dann quasi eine Ebene weiter runtergehen in den Dünndarm, ist ein Problem erstmal, dass die Dünndarmwand häufig nicht mehr richtig intakt ist, dass wir so leichte Schäden an den Dünndarmzellen haben oder auch was wir teilweise Leaky Gut nennen. Das ist insofern problematisch, weil wir auf den Dünndarmzellen beziehungsweise auf diesem Bürstensaum halt ganz, ganz viele Enzyme exprimieren. Ja, also Enzyme sind quasi so Moleküle, die wir brauchen, um Nährstoffe aufzuspalten. Bedeutet, wenn wir nicht genügend davon haben, können wir nicht genügend Nährstoffe aufspalten und das sorgt dann auch für Nährstoffmängel. Ganz häufiges Problem. Und so eine nicht richtig funktionale Dünndarmwand ist wirklich keine Seltenheit mehr. Das haben ganz, ganz viele Menschen. Hat viele Ursachen, auch die Behandlung ist vielseitig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und halt auch die ganzen Transporter. Also wenn jetzt Nährstoffe im Dünndarm sind, wo sie aufgenommen werden, müssen die über Transporter in die Zellen gelangen, um dann ins Blut transportiert zu werden. Auch diese Transporter müssen ja richtig funktionieren. Wenn die Zellen einfach leicht beschädigt sind, dann kommt es hier zu verschiedensten Problemen. Um es jetzt mal ganz vereinfacht auszudrücken. Das besonders zum Beispiel eisenanfällig, also sieht man bei so chronischen Darmerkrankungen, Morbus Crohn oder Colitis, dass die Leute einfach massiven Eisenmangel haben. Und dann kannst du ihnen auch noch so viel Eisen geben über Nahrungsergänzung. Das wird erstmal gar nicht richtig aufgenommen. Die brauchen dann entweder eine Infusion oder liposomales Eisen. Ja, ich glaube, das sind so, ist eigentlich so der wichtigste Nährstoff. Auch B12 kann auch teilweise nicht richtig aufgenommen werden. Auch die ganzen Mineralien.
Yes.
Und dann, wenn wir im Dünndarm bleiben, also auch ein ganz häufiges Problem ist so eine Dünndarmfehlbesiedlung. Im Fachkreis würde man das SIBO nennen. Und das ist halt so, dass wir im Dünndarm einfach zu viele Bakterien haben. Der Dünndarm sollte aber recht frei von Bakterien sein. Also wir sprechen ja häufig über das Mikrobiom. Mikrobiom betrifft aber fast nur den Dickdarm. Dünndarm hat schon auch Bakterien, aber die sollten gezielt ausgewählt sein und auch wirklich nicht zu viel. Und wenn wir jetzt hier bestimmte Bakterien oder auch Pilze haben, dann rauben die buchstäblich Nährstoffe. Die wollen ja auch überleben, die brauchen auch Nährstoffe. Und auch hier sind besonders die B-Vitamine anfällig, B12, B9, B1, also Thiamin, sodass viel, viel weniger aufgenommen wird. Also ich habe vor kurzem eine Studie zu Vitamin B1 gesehen, wo man festgestellt hat, man kann den Leuten quasi noch so viel B1 als Nahrungsergänzung nehmen, es kommt einfach nicht an, bis man ihnen ein Antibiotikum gibt. Bis man ihnen Antibiotika gibt, sodass diese ganzen Bakterien Dünndarm absterben, dann steigt der B1-Wert. Also auch hier brauchen wir es ein bisschen rauszoomen, ein bisschen systemisch vielleicht auch betrachten.
Das ist ja hochspannend, weil es genau die Frage trifft, warum Nährstoffe manchmal nicht so funktionieren, wie wir uns das in der Theorie denken, ne? Und hochdosiert vielleicht Nährstoffe geben. Und am Ende dreht sich der Regler nicht hoch. Also das ist im Blutbild dann trotzdem nicht sichtbar. Also finde ich sehr spannend jetzt auch an dem Beispiel von Vitamin B1 und der Studie. Mega.
Ja. Was hier auch mit reinspielt ist, also Mangel an Gallensäure, auch häufig. Oder auch bei Dünndarmfehlbesiedlung, das moduliert so ein bisschen die Galle. Dann können wir auch einfach fettlösliche Vitamine nicht richtig aufnehmen. Vitamin D, Vitamin A, Vitamin E und K. Wenn die im Mangel sind, ja, sollte man vielleicht auch mal die Galle überprüfen. Es sind sehr viele Faktoren, die hier mit reinspielen.
Ja. Gut.
Dann können wir vielleicht auch mal aufs Thema Medikamente noch eingehen. Das ist halt prinzipiell so ein Faktor, warum Menschen einfach einen erhöhten Nährstoffbedarf haben. Und warum vielleicht auch Nahrungsergänzung nicht immer so optimal funktioniert. Also du hattest vorhin schon das Beispiel mit Protonenpumpenhämmern genannt. So dass wir weniger Magensäure haben. Also die werden klassischerweise eingesetzt bei zu viel Magensäure. Aber wenn wir halt dann zu wenig Magensäure haben, ist wieder dieser Prozess, den ich vorhin erklärt habe, dass die verschiedensten Mineralien, Eisen, Magnesium und so weiter nicht richtig aufgenommen werden können. Aber prinzipiell ist davon auszugehen, dass fast jedes Medikament, was wir nehmen, mit irgendwelchen Nährstoffen interagiert. Und halt auch besonders die am häufigsten verschriebenen. Also Statine zum Beispiel, die ja den Cholesterin oder die Cholesterinsynthese im Körper einschränken und der Cholesterinspiegel sinkt dann, blockieren aber auch so ein Enzym, wodurch dann ein ganz wichtiger Kofaktor, nämlich Coenzym Q10, nicht mehr richtig gebildet wird. Und lustigerweise ist halt Q10 einfach ganz wichtig für die Herzfunktion. Also wir wollen Menschen vor Herzinfarkten zum Beispiel schützen, indem wir ihre Cholesterinsynthese blockieren oder herunterfahren. Aber häufig passiert dann einfach das Gegenteil. Und jeder Arzt, der Statine verschreibt, sollte das eigentlich wissen und direkt Q10 damit dazugeben. Finde ich ganz, ganz wichtig.
Ja.
Und da können wir jetzt ganz, ganz viele Beispiele bringen.
Ja, Diuretika, Blutdrucksenker, Beta-Blocker, also alles greift irgendwo ein, die Antibabypille. Das ist einfach so großflächig, weil du bestimmte Signalwege biochemisch im Körper targetierst. Und da hängen natürlich irgendwo an der einen oder anderen Stelle auch Nährstoffe immer mit dran. Ich glaube, wenn du Medikamente nimmst, ist immer das Wichtigste, einmal zu überprüfen, wo genau greift das ein. Und wir haben auch verschiedene Guides auf unserem Magazin, Schnell einfach gesund, ich glaube auch im Gratisbereich, verschiedene Guides, wo du auch rausfindest, welche Medikamente wo Räuber sind.
Ja, das finde ich auch so. Das ist der wichtigste Appell. Und auch in Beratungen sage ich einfach, wenn Menschen Medikamente nehmen, hey, überprüf einfach mal ganz kurz, welche Nährstoffe interagieren damit.
Ja.
Als allgemeine Empfehlung.
Und was wir immer tun können, auch als, wie sage ich jetzt, Verbraucher oder wenn du Patient bist beim Arzt, stell ihm einfach immer auch die Frage, um auch bei deinem Arzt ein Bewusstsein zu schaffen. Und vielleicht merkst du immer zuerst mal, zurückschrecken und aufstoßen, weil er es vielleicht nicht weiß. Also wenn du ihn fragst, hey, ich nehme Statine, was muss ich denn nehmen, um entsprechende Nährstoffe noch mit aufzufüllen? Stell einfach mal die Frage. Und dann schaffst du einfach Bewusstsein bei deinem Arzt, weil er vielleicht irgendwo eine Wissenslücke entdeckt und sich idealerweise vielleicht auch dafür öffnet, diese Wissenslücke zu schließen. Aber das ist ja immer das, was, wenn du in Behandlung bist, irgendwo machen kannst, gute Fragen zu stellen, auch deinem Arzt, und zu gucken, wie er antwortet. Und wenn er nicht bereit ist, sich irgendwie zu öffnen, dann kannst du fliehen und einen anderen Arzt suchen, hoffentlich. Yes. Dann haben wir einmal das Thema Darm. Zum Thema Antinährstoffe, Joshua hat es ja jetzt schon einen Teil gesagt. Würdest du da noch was hinzufügen?
Ganz kurze Unterbrechung. Wir werden häufig gefragt, ob wir denn spezifische Produktempfehlungen für zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel, für Biohacking-Tools, für Filteranlagen oder andere Dinge haben. Und tatsächlich haben wir auf unserer Webseite unter www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen eine eigene Liste mit unseren besten Produktempfehlungen inklusive Rabattcodes, um auch gleich auf den Einkauf zu sparen. www.schnelleinfachgesund.de/Empfehlungen, dort findest du die Liste, oder einfach unten in den Shownotes auf den Link klicken und weiter geht's mit der Episode.
Ja, also es gibt so die Kategorie an bestimmten Pflanzenstoffen, die wir als Antinährstoffe bezeichnen. Also eigentlich Nährstoffe, die aber dafür sorgen, dass andere Nährstoffe schlechter aufgenommen werden. Das ist ein großer Begriff, kann man ganz, ganz viel dazu zählen. Vielleicht bringe ich aber mal ein paar Beispiele. Es gibt zum Beispiel die Phytinsäure. Und wenn wir jetzt besonders Mineralien über Pflanzen aufnehmen, zum Beispiel Zink in Haferflocken, dann ist es Zink nicht einfach frei. Ja? Nicht so wie wenn wir jetzt Fleisch essen. Sondern es ist halt an Phytinsäure gebunden. Dadurch ergibt sich so ein Phytalatkomplex. Und die Aufnahme wird wirklich massivst beeinflusst. Ja, also diese, manchmal vergleicht man pflanzliche mit tierischen Lebensmitteln im Hinblick auf Nährstoffe. Und das kann man aber nicht machen, weil die Aufnahme aus pflanzlichen Lebensmitteln einfach wesentlich, wesentlich schlechter ist. Also beim Beispiel Zink zum Beispiel, alleine 1 Milligramm Phytinsäure hemmt die Zinkaufnahme schon um das 10-fache. Ungefähr. Es ist wirklich krass. Da brauchen wir wieder die Magensäure, damit es richtig funktioniert. Aber prinzipiell, wenn wir zum Beispiel jetzt ein Nahrungsergänzungsmittel mit pflanzlichen Lebensmitteln einnehmen, wie zum Beispiel Haferflocken, aber auch besonders Hülsenfrüchte, dann wird die Bioverfügbarkeit ein bisschen darunter leiden. Das sollte man sich bewusst machen, weil dann Phytinsäure mit unseren Nahrungsergänzungsmitteln binden kann und die Aufnahme ein bisschen schlechter wird. Das so als bekanntestes Beispiel. Ansonsten haben wir bei Antinährstoffen auch die Oxalsäure. Die interagiert vor allem mit Calcium, sodass sich so Calciumkristalle bilden, die sich tatsächlich im ganzen Körper ablagern können, besonders in den Nieren. Forscher finden die aber auch in den Augen, in der Haut, in eigentlich jedem Organ. Das ist wirklich teilweise gruselig. Auch hier, wenn wir Nährstoffe mit zum Beispiel Spinat, mit Mangold, mit Rhabarber, mit Süßkartoffeln essen, dann wird vielleicht die Aufnahme ein bisschen reduziert. Also jetzt in dem Fall Calcium. Und vielleicht noch eine letzte Gruppe an Antinährstoffen sind die sogenannten Lektine. Das sind so Glykoproteine, die wir auch besonders in Hülsenfrüchten und Getreiden finden, die unsere Darmschleimhaut reizen. Also sorgen einfach für Mikroentzündungen, so dass auch hier im Darm wieder die Nährstoffaufnahme beeinträchtigt wird. Und wir brauchen natürlich auch wieder mehr Nährstoffe für die Regeneration und so weiter und so fort. Ich habe auch auf YouTube mal ein eigenes Video zum Thema Antinährstoffe gemacht. Das ist ein sehr spannendes Thema tatsächlich, wo ich jedem empfehlen würde, sich da mal mit auseinanderzusetzen. Könnte man jetzt lange drüber reden.
Ja, das ist ein großes Thema, wichtiges Thema. Und das hat ja dann immer einen Einfluss, hey, was essen wir, wie sieht unsere Gesamternährung ein, die ja bei all dem, über das wir jetzt sprechen, immer eine große Rolle spielen. Also was ist in der Ernährung drin, was ist nicht drin, komme ich auch dann nochmal zu einem Punkt. Ich habe die ganze Zeit das Bedürfnis, nochmal einen kleinen Werbeteaser einzubringen zu deinem Buch. Joshua, du hast über ein Jahr daran geschrieben, es geht ja genau auch um das Thema der Verdauung, du hast ja selber eine lange Leidensgeschichte. Ne, und wir haben es jetzt schon bei Amazon ein Stück weit hochkatapultiert in manchen Bereichen auf den Bestsellerlisten. Und das ist auch gut so, weil ich bin der Meinung, wenn du was recherchierst, dann hat das immer Hand und Fuß. Und wenn du ein Jahr in ein Buch gesteckt hast, dann wird da ganz viel drin sein. Was macht es denn jetzt so an ein paar wenigen Sätzen so besonders, das Buch, dass wir das einfach auch von Herzen empfehlen?
Ich bin kein Freund von Absoluten. Also ich habe in der Ich habe in dem Gesundheitswesen, gerade in dieser alternativen Gesundheitsszene, ganz häufig entdeckt, dass Leute einfach sagen, du musst das und das machen und dann geht's dir gut. Oder das ist richtig und das ist falsch. Aber ich komme immer wieder dazu, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt einfach irgendwie so eine Wahrheit, die dazwischen liegt. Und die versuche ich mit dem Buch ein bisschen zu vermitteln. Ja.
Das gefällt mir gut. Also es ist was Besonderes, es ist was, was bestimmte Prinzipien verfolgt und auch eine Einstellung von Joshua. Und ich denke auch, du hast auch geschrieben, hey, in dem Buch geht es nicht nur um Verdauung, sondern auch um ganzheitliche Gesundheit. Und ich denke, das macht Sinn, da reinzuschauen. Das Buch findet ihr bei Amazon derzeit als Print und ihr könnt es aber auch aufs Kindle runterladen und wir packen den Link mit unter diese Podcast-Episode. Das macht definitiv Sinn, da reinzuschauen und sich das zu besorgen. Sehr gut. Dann sind wir so durch den Verdauungstrakt durch. Und dann ist für mich immer noch eine Schlüsselstelle. Wir haben das dann im Körper. Das kursiert in den Blutbahnen und das soll dann irgendwo auch in die Zelle, an den Wirkungsort, an den Funktionsort. Und eine wichtige Passage ist dann zum Beispiel eine weitere Barriere, die durchlässig ist, ist dann die Zellmembran. Hier gibt es auch verschiedene Einflussfaktoren. Die Zellmembran hat einerseits hauptsächlich Fettsäuren, aus der sie besteht. Sie hat aber auch Transport. Enzyme, Transportproteine darauf, wie auch bei der Darmwand, bei der Darmbarriere, hat es eben die Zelle im Kleinen auch. Und hier gibt es auch natürlich viele Einflussfaktoren. Zum einen wieder die Enzyme, die auf der Zellmembran sitzen, wie sie funktionieren, wie sie ausgestattet sind. Diese können auch blockiert werden durch verschiedene Substanzen. Also wir wissen, dass zum Beispiel auch Schwermetalle, Pestizide, Mikroplastik könnten unter Umständen auch diese Enzymsysteme beeinflussen. Das heißt, du hast ein Transporttor an deiner Zellmembran und der Nährstoff will rein, aber es ist irgendwie verriegelt, wenn man das mal ganz einfach sagen, dass meinetwegen irgendein Schwermetall oder ähnlich auf diesem Enzymsystem mit drauf sitzt, das blockiert. Das könnte eine Fehlerquelle sein. Dann die, sag mal, Beweglichkeit der Zellmembran, wie wir immer wieder auch über Omega-3 berichten, die einen Einfluss hat. Ne? Durch zu wenig Omega-3, weil sie einfach Omega-3-Fettsäuren strukturell die Eigenschaft mitbringen, dass sie die Fluidität, also die Beweglichkeit der Zellmembran beeinflussen. Beweglichere Zellmembranen schaffen auch beweglichere Transportsysteme auf der Zellmembran. Das hat einen Einflussfaktor, oder wie viel Omega-6 dann im Vergleich auch dazu drin ist. Einfach die Fettsäurezusammensetzung in der Membran, die den Einflussfaktor hat. Idealerweise so ein gutes Omega-6-zu-3-Verhältnis, Omega-3-Index zwischen 8-11%. Und hast auch immer mit einem Einfluss, hey, wie viel Schwermetall, Mikroplastik, Pestizidbelastung hast du auch in deinem Körper, weil das spielt dann am Ende eine große Rolle. Dann haben wir verschiedene Transportproteine auch im Körper, die Nährstoffe durch die Blutbahn mit transportieren und zum Wirkungsort bringen. Dann kennen wir auch ein paar Proteine, zum Beispiel das Ferritin, was auch ein wichtiger Transporter und Speicher auch für Eisen im Körper auch ist. Und das ist ja auch ein Protein. Das heißt, unser Körper braucht auch dringend Protein für die ganzen Transportsysteme. Und auch hier ist wichtig, dass du über eine proteinreiche, eine aminosäurenreiche Ernährung auch die Grundlage bietest, dass dein Körper Transportsysteme, Enzymsysteme auch aufbauen kann im Körper, dass Nährstoffe funktionieren. Und am Beispiel von Selen, das fand ich spannend, das habe ich jetzt auch, ist mir neulich erst auch ins Bewusstsein gerückt, dass wir können Selen nehmen und Selen einnehmen über Nahrungsergänzung. Und vielleicht steigt es auch im Blutwert, aber der Transporter, der es dann zur Wirkungsstelle bringt, der funktioniert nicht so richtig oder ist zu wenig davon da. Und das ist im Körper das Selenoprotein P. Das können wir auch im Blut bestimmen und nachmessen. Und hier ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass dieses Protein nicht ausreichend funktioniert, dass es vielleicht sogar vom Körper bombardiert wird. Es gibt auch Antikörper gegen das Selenoprotein P. Und auch das kann zum Beispiel eine Ursache sein, warum du vielleicht Selen nimmst, aber es funktioniert nicht wirklich. Und das ist auch Dinge, die mir dann einfach nochmal bewusst geworden sind, die in der Kette dann irgendwo noch mit dranhängen können. Und dann siehst du einfach mal, wie lang die Kette auch ist von dem, was du einnimmst, über dem, was dein Magen daraus macht, was dein Darm daraus macht, wie es dann in den Körper reinkommt und weiter transportiert und weiter verarbeitet wird. Da gibt es so viele Schlüsselstellen, auf die wir irgendwie schauen können, die wir rausfinden müssen. Und dasselbe ist auch am Endeffekt bei der Schilddrüse so. Du hast vielleicht eine Unterfunktion. Und du nimmst Jod und Selen ein und vielleicht nach Eisen und hoffst, du kannst die Schilddrüsenunterfunktion damit beeinflussen. Aber du hast irgendwo noch einen Proteinmangel, Eiweißmangel, weil ja auch immer zum Beispiel Tyrosin eine wichtige Rolle spielt als Protein, als Aminosäure für die Schilddrüse. wovon in der Ernährung recht viel enthalten ist. Also ist gar nicht so einfach, einen Tyrosinmangel zu bekommen. Aber wenn du sehr proteinarm über längere Zeit lebst, ist es schon wahrscheinlich. Das heißt, worauf ich hinaus will, auch einfach Aminosäuren, Proteine aufzufüllen, die Fettsäuren, Omega-3 aufzufüllen. Und das bietet eine gute Basis auch für all die anderen Nährstoffe, die da noch mit dranhängen. Und kam dir noch ein Impuls, Joshua, bei all dem, was ich jetzt geredet habe? Dein Hirn arbeitet ja immer mit, ich sehe das.
Ja, ja. Also ein Impuls tatsächlich. Wir hatten ja so diese Ebene, wenn Nährstoffe auch in die Zelle gelangen sollen. Und in der Zelle sollen sie auch ihre Arbeit vollbringen. Und die Frage ist eigentlich, woher wissen dumme Moleküle, was sie zu tun haben? Also es ist ja eigentlich nur Chemie da drin. Mhm. Und das ist eine Frage, die habe ich mir wirklich häufig gestellt. Und ich glaube, die Antwort ist tatsächlich Bioelektrizität. Also es ist eigentlich diese ganzen Vorgänge, dass dann auch Nährstoffe in der Zelle dahin gelangen, wo sie hinkommen sollen. Diese intrinsische Intelligenz, die jede Zelle mit sich bringt, ist wahrscheinlich elektrisch gesteuert. Mhm. Und dafür ist es einfach auch wichtig, dass wir uns irgendwie mit der Natur wieder verbinden, um diese Bioelektrizität herzustellen. Also auch hier wir diesen ganzheitlichen Blickwinkel entwickeln. Sonnenlicht energetisiert uns, Wasser kann uns energetisieren, bestimmte Bewegungsarten, aber auch halt dieses Thema Elektrosmog und auch Vermeidung von Elektrosmog spielt hier eine ganz wichtige Rolle, wenn es ums Thema Nährstoffverwertung geht. Möchte ich einfach nochmal mit reinstreuen. Es ist ganzheitlich zu betrachten. Der ganze Lebensstil spielt mit rein, wie der Körper mit Nährstoffen um sich umgeht.
Ja, das finde ich so wichtig, das immer wieder anzubringen. Und es ist immer, ich merke auch immer bei manchen YouTube-Videos oder Dingen, die wir rausgeben, so bei Thema Elektrosmog und all dem, da schalten viele Menschen ab, weil sie es nicht mehr greifen können, weil es so unsichtbar wird und schwer messbar. Aber ich finde es fatal, an dem Punkt abzuschalten und das dann abzustempeln mit Esoterik oder sonst was, weil es eine Rolle spielt. Weil du, wie du es gesagt hast, es ist am Ende alles Elektrizität in unserem Körper. Und wenn wir verstehen, dass auch die Nervensignale über elektrische Signale, Impulse weitergeleitet werden, das ist alles präsent in unserem Körper. Ne? Der ganze Austausch von Elektrolyten und all dem an unseren Zellmembranen, das ist alles durch Bioelektrizität gesteuert. Und natürlich hat dann ein elektrisches Feld von außerhalb auch einen Einfluss darauf. Also in meiner Welt ist das sehr logisch. Und auch wenn das noch nicht so einfach messbar ist, wie jetzt durch zum Beispiel einen Bluttest oder so, ist es präsent und ist das da. Und es ist voreilig, das irgendwo abzustempeln. Aber schön, dass du das auch noch mitgenannt hast. Ja. Ich habe dann in nächster Linie, also ein was mir auch noch untergekommen ist, beim Thema Nährstoffmenge oder warum sie nicht so gut funktionieren, ist auch Übergewicht. Ja, also hier gab es auch eine Untersuchung bei Übergewichtigen zu Vitamin D, wo man wohl festgestellt hat, dass eben die Fettmasse natürlich Vitamin D auch bindet. Und dass es eben sein kann, wenn wir Vitamin D einnehmen, dass eben, ich sage mal jetzt einmal, die Fettmasse zu viel Vitamin D wegabsorbiert und nicht mehr so viel frei im Blutspiegel verfügbar ist. Also das kann auch eine Gefahr sein. Und wir teilen ja auch immer mal wieder eine Untersuchung bei unseren Nährstoffwebinaren, wo man auch sieht, dass die übergewichtige Bevölkerungsgruppe meistens sogar mehr Nährstoffmenge hat als die normalgewichtigen. Man mutmaßt dann immer, hey, die übergewichtigen Bevölkerungsgruppe, die essen mehr Kalorien. Die sind natürlich dann oft auch leerer, also mit weniger Nährstoffen drin. Das sind jetzt so meist die Pauschalisierung, die man dahinter packen kann. Aber eben auch die Fettmasse kann natürlich auch irgendwie binden. Sie kann aber auch Entzündungsbotenstoffe ausschütten, die auch wiederum natürlich den Nährstoffhaushalt beeinflussen. Also auch da gibt es verschiedene Einflussfaktoren, die wir mit bedenken können.
Ja, du bringst ja häufig das Beispiel, wir sitzen vor vollen Tellern und verhungern. Das finde ich immer sehr eindrucksvoll.
Das steht für diese Zeit, ja. Ja. Und vielleicht noch als letztes Beispiel einfach das Thema dann, wenn alles einmal drin ist an Nährstoffen da reinkommt, ist ja das Thema der Verbraucher. Ne, und das, ich sehe das bei unserem Körper wie bei einem Haus. Ne? Ich komme ja gerade in die Erfahrung, ein Haus ausgebaut zu haben. Und da sehe ich einfach manchmal, was da für Verbraucher dranhängen können. Ne? Du hast einfach überall Stromgeräte. Du hast vielleicht das Licht an, du hast den Kühlschrank an, du hast den Laptop an, dann hast du noch irgendwo eine Soundanlage an. Und die verschiedensten Dinge. Und je mehr du angeklipst hast an Verbrauchern, umso mehr Strom verbraucht dein Haus oder umso mehr Wasser und alles, was eben sein kann. Und es ist bei unserem Körper natürlich auch so. Und es gibt einfach verschiedenste Verbraucher. Das ist Stress, so körperlicher Stress, mentaler Stress. Das sind Infektionen, chronische Entzündungen. Also die verschiedensten Dinge, die dann am Ende Nährstoffe verbrauchen, weil sie einfach Ressourcen benötigen. Also Entzündungen muss der Körper irgendwo auch löschen und hat dafür Systeme und Immunzellen und alles. aber die brauchen ja alles Futter. Das sind so für dich, Joshua, die größten Verbraucher, neben denen, die ich genannt habe, oder magst du irgendwo nochmal spezifischer eintauchen?
Also das, was du genannt hast, finde ich schon mal ganz, ganz wichtig. Man sollte es nicht unterschätzen. Also ich habe auch gerade in meiner eigenen Heilungsreise festgestellt, dass je gesünder ich werde, desto weniger Nährstoffe brauche ich von außen. Heißt aber auch, dass wenn man erstmal in einem schlechten Gesundheitszustand ist, ist manchmal genau das Gegenteil nötig, dass man erstmal richtig viel Baustoffe halt dem Körper geben muss. Denn eine Entzündung, das assoziieren wir häufig als was Schlechtes, aber eine Entzündung ist eigentlich ein Heilungsprozess. Wenn wir jetzt einen Zeh anstoßen, dann wird der rot und er wird größer, weil der Körper die Blutgefäße weitet, so dass Nährstoffe besser hintransportiert werden können, um zu reparieren. Und das gilt aber für jede Entzündung, auch im Darm, in der Leber, in der Schilddrüse, im Gehirn und so weiter. Entzündungen heißt immer höherer Nährstoffbedarf. Und neben den Faktoren, die du genannt hast, finde ich es auch wieder unnatürliches Licht zu nennen. Es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel blaues Licht, was in unsere Augen fällt, auch besonders dort den Omega-3-Bedarf extrem erhöht. Also es brennt buchstäblich DHA aus unseren Augen heraus. Ja.
Krass.
Das kann schon so einen Omega-3-Bedarf lindern, wenn wir einfach Blaulichtfilterbrillen benutzen.
Ja.
Und Elektrosmog ist auch so eine Sache.
Ja.
Elektrosmog sorgt massiv für freie Radikale in den Zellen. Am Tag werden die zum Beispiel bei NAD reduziert. Und NAD braucht halt Niacin, also Vitamin B3 als klassisches Beispiel. Oder in der Nacht benutzt er Melatonin, um die Schäden von Elektrosmog auszugleichen. Melatonin hat aber auch ganz viele Nährstoffe, die es zur Bildung braucht. Von Tryptophan über Magnesium, Zink, Vitamin B5 und so weiter und so weiter. Genau.
Ja.
Das sind noch Faktoren, die sollte man bedenken.
Ja, sehr wertvoll. Ich glaube, mit dem Blick auf die Zeit, wir haben schon ganz viel reingegeben. Es war einfach einmal eine Reise durch den Körper durch, bisschen in die Zelle. Haben wir noch was vergessen aus deiner Sicht, Joshua?
Es fühlt sich sehr, sehr vollständig an.
Es fühlt sich vollständig an. Ich denke, es war genug Gedankenfutter drin. Und wenn du hier zugehört hast, dann ist es immer wichtig, dass du mit den Informationen auch was machst. Und zwar wichtig, hier einen breiten Einfluss zu geben, warum Nährstoffe vielleicht manchmal nicht so funktionieren, warum Menschen sagen, hey, was du mir empfohlen hast oder was ich nehme, das kommt nicht an. Das fing mit dem Mindset an, das fand ich auch ganz wichtig am Anfang von dir, Joshua, und das endet dann eben auch mit dem, was in der Zelle ankommt. Wir sind bis zu Elektrosmog gekommen, also einmal ganz ganzheitlich abgedeckt das Thema. Vielleicht haben wir noch Dinge vergessen, dann gibt's gerne bei Spotify in den Kommentarbereich dann auch noch mit rein. Und dann waren das die wichtigsten Themen. Das Buch vom Joshua verlinken wir unten in den Shownotes. Und ich bin mir ganz sicher, viele, die das jetzt hören, haben schon in das Buch reingelesen, sind schon dabei. Deswegen auch der Aufruf, wie bei den anderen Büchern aus dem Hause Schnell einfach gesund, es ist so wertvoll, wenn du die bewertest. Wenn du bei Amazon eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, natürlich 5 Sterne, weil es gut ist, damit hilfst du. Das ist eine ganz kleine Tat, aber du bewirkst damit viel, weil wir wollen einfach Bewusstsein schaffen. Wir wollen Tools rausgeben in die Welt, die Bewusstsein schaffen, die etwas verändern bei Menschen. Und das wird das Buch von Joshua definitiv machen. Das heißt, mit einer einfachen Bewertung und ein paar lieben Worten dazu bist du einfach auch Teil und bewirkst auch was. Und das ist schön und das ist wertvoll. Deswegen danke, lieber Joshua, dass du das Buch geschrieben hast. Danke für die Episode. Hat mir Spaß gemacht. Und dann, yes, bis zur nächsten Episode. Ciao.
Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir nun unter www.schnelleinfachgesund.de noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von diesem Wissen profitieren. Wir wünschen dir eine gesunde Woche, dein Schnell-Einfach-Gesund-Team.